Hallo und herzlich willkommen bei Bibellesen leicht gemacht. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und ich hoffe und denke, dass Sie durch unsere vorherigen Folgen bereits spürbar sehen konnten, dass es ein Gewinn ist, die Bibel so zu lesen, wie die Bibel selbst gelesen werden möchte. Dass man die Prinzipien beachtet, die die Bibel selbst offenlegt, weil man dann tatsächlich nicht einfach nur Worte liest, nicht einfach nur Geschichten liest, sondern Gottes Stimme im eigenen Leben hören kann. Heute haben wir ein Thema, das so wichtig ist, dass man wirklich sich ein bisschen Zeit nehmen muss, um es genau anzuschauen. Dieses Thema ist von so überragender Bedeutung, dass ich glaube, jeder Mensch sich eingehend damit beschäftigen sollte. Wir wollen uns die Frage stellen, wie wichtig ist es, die Bibel zu lesen und treu zur Bibel zu sein und der Bibel zu glauben, in Bezug darauf, wie ich zu Gott stehe. Mit anderen Worten, kann ich eine gute Beziehung zu Gott haben oder mit Gott gut Freund sein, ohne die Bibel zu lesen und die Bibel vielleicht sogar zu ignorieren oder nur bestimmte Teile in der Bibel zu akzeptieren und anderes abzulehnen. Und wir wollen uns außerdem die Frage stellen, welche Bedeutung hat die Bibel, wenn es darum geht, falsches Verhalten zu verhindern und natürliche boshafte Tendenzen in unserem Herzen nicht aufkommen zu lassen und zu überwinden. Und wir wollen das beginnen mit einem kurzen Studium von 1. Mose 3. In 1. Mose 3 wird uns das berichtet, was sozusagen der Prototyp alles Unheils ist, der erste Sündenfall hier auf der Erde. Wir wollen uns die Prinzipien anschauen, die dazu geführt haben, wie zwei Menschen, die perfekt waren, heilig und ohne den kleinsten Makel, wie es möglich war, dass diese Menschen sich so vollkommen von Gott trennen konnten. Beginnen wir in Vers 1. Dort heißt es aber, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Nun, wer ist die Schlange? In Offenbarung 12, Vers 9 wird uns gesagt, dass diese Schlange der Satan, der alte Drache, die alte Schlange Satan, der Teufel, dass dieses Wesen, Satan, der Teufel, dafür verantwortlich ist, dass Sünde in die Welt kam. Das Erste, was wir bedenken wollen, das Erste, was wir erkennen wollen, ist, dass Satan sich nicht in seiner tatsächlichen Gestalt gezeigt hat, sondern sich einer Schlange bediente. Und diese Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Das heißt, in dem Versuch, Menschen, die mit Gott eins sind, sie von Gott zu trennen, gebraucht Satan List und Tücke und er versteckt sich. Weiter in Vers 1, die Gott der Herr gemacht hatte und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben. Der erste Satz, den wir von Satan in der Bibel lesen, ist ein Satz, der im Wesentlichen sagt, bist du dir sicher, dass das, was Gott gesagt hat, er auch wirklich gemeint hat? Sollte Gott gesagt haben. Es ist der Zweifel am Wort Gottes, der am Beginn steht, einer ganzen Reihe von Ereignissen, die dazu führen, dass wir alle in solch einer Katastrophe uns befinden, die man Sünde nennt. Denn das Verhalten, wie wir noch sehen werden, das Adam und Eva an den Tag gelegt haben, ist ein Verhalten, das wir alle auch tun oder getan haben und in dem wir uns gut wiedererkennen können. Und in diesem Sinne ist es der Beginn dieser Katastrophe. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Das stellt uns die Frage, was hat dann Gott wirklich gesagt? Was Gott gesagt hatte, findet sich in 1. Mose 2 und dort in Vers 16 und 17. Und der Herr gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott sagt im Wesentlichen, du kannst von allem essen, was ich geschaffen habe. Es gibt nur einen Baum, den ich deswegen geschaffen habe, um zu testen, ob du mich wirklich liebst. Denn echte Liebe entsteht nur dort, wo ein Mensch sich auch entscheiden kann, die Person zu lieben. Und so gab Gott die Möglichkeit der Entscheidung. Er gab nicht die Möglichkeit oder er wollte nicht die Möglichkeit schaffen, dass die Menschen sündigen. Er wollte nur die Möglichkeit schaffen, dass der Mensch sich gegen das Böse entscheidet aus freien Stücken für Gott. Das hatte Gott gesagt. Und er hatte auch gesagt, dass wenn der Mensch sich von Gott entfernt, er sterben muss. Nicht, weil Gott so grausam ist, aber weil Gott selbst von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Christus, wenn Gott das Leben ist und wir uns von Gott entfernen, dann ist die logische Folge, dass wir sterben. Das ist keine Strafe, die sich Gott ausgedacht hat. Wenn man den Stecker aus der Steckdose zieht, geht das Licht aus. Aber Satan fragt, sollte Gott gesagt haben? Und er verdreht den Charakter des Wortes Gottes so, dass Gott besonders grausam und unbarmherzig erscheint. Er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Satans Prinzip war schon immer, erstens die Bibel in Zweifel zu ziehen und zweitens die Bibel so darzustellen, dass sie einen tyrannischen Gott präsentiert, einen unbarmherzigen Gott, einen strafenden, zornigen Richter im Himmel. Und so glauben bis heute die meisten Menschen, die man auf die Bibel anspricht, dass Gott einen anderen Charakter hat als den, der in der Bibel beschrieben ist. Warum? Weil sie niemals die Bibel so gelesen haben, wie die Bibel gelesen werden muss. Und es wäre doch nur fair, die Bibel so zu lesen, wie sie selbst vorschlägt und es selbst möchte. Aber Satan hat es geschafft, das Denken der Menschen so zu verdrehen, dass wir glauben, die Bibel spricht von einem unbarmherzigen, strafenden, richtenden, zornigen Gott. Und dann hat es auch noch geschafft, uns zum Zweifeln zu bewegen. Ist denn wirklich alles inspiriert? Ist denn das? Ist das nicht einfach nur ein Märchenbuch? Kann man dem und dem und dem und dem vertrauen? Nun, Eva war ja bis dahin ganz gut mit Gott. Sie war ja perfekt und heilig. Und so nimmt sie sich die Aufgabe zu Herzen, Gott zu verteidigen. Sie sagt Vers 2, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Eva begeht einen furchtbaren Fehler. Was hätte Eva sagen müssen? Eva hätte sagen sollen, Gott hat gesagt, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Kenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Hätte sie einfach das Wort Gottes zitiert. Sie wäre sicher gewesen. Stattdessen ist sie sich nicht so sicher, ob das Wort Gottes sogar ausreicht, um die Gefahr zu bannen. Und deswegen, wenn sie genau gelesen haben, fügt sie etwas hinzu. Sie fügt hinzu und rührt sie auch nicht an. Sie meint, dass man das Wort Gottes verbessern muss. Und in diesem Denken, dass man das Wort Gottes verbessern muss, dass man etwas Menschliches hinzufügen muss, damit es erst richtig Sinn macht, begibt sie sich in furchtbare Gefahr, weil sie gerade mit dem Teufel spricht, ohne es zu wissen. Und in diesem Moment hat Satan leichtes Spiel. Warum? Alles, was er machen muss, ist eine Frucht zu nehmen, in die Hände von Eva zu legen und zu sagen, du hast sie angefasst, du hast sie berührt. Stirbst du? Nein, du stirbst nicht. Und Eva beginnt sich zu fragen, ob Gottes Wort wirklich das sagt und meint, was sie gedacht hat. Warum? Weil sie ihre persönliche Meinung für das Wort Gottes hält und Satan diesen fatalen Fehler ausnutzt. Kann es sein, dass wir manchmal nicht ans Ziel kommen, weil wir das Wort Gottes nicht als das nehmen, was es ist, sondern unsere persönliche Meinung, unser persönliches Denken noch mit hinzunehmen und dann das Wort Gottes beurteilen auf einer Grundlage, die es eigentlich gar nicht verdient. Die Bibel sagt in 2. Petrus 1,20, dass keine Deutung der Schrift Sache eigener Auslegung ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Bibel zu beurteilen oder sie zu verbessern. Eva hat aus besten Motiven geglaubt, dass das ihre Aufgabe ist. Und der Fall war groß. Vers 4, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Nun wird sie kühn und sagt, was Gott gesagt hat, ist, was Gott gesagt hat, aber es ist nicht die Wahrheit. Und eine der erfolgreichsten Mittel, um Menschen in Verzweiflung, Depression, Krankheit und Tod zu stürzen und auch geistlichen Tod, ist, ihnen einzureden, dass Gott etwas gesagt hat oder dass etwas sich für Gottes Wort ausgibt, aber dass das nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Gott mag gesagt haben, dass ihr sterben werdet, aber die Realität ist eine andere. Und so glauben wir heutzutage, dass die Bibel oft in vielen Dingen nicht mit der Realität übereinstimmt. Die Wahrheit war, Eva und Adam mussten sterben. Aber weil sie für den Moment nicht glauben wollten, dass Gott genau das meint, was er sagt. Weil Satan es geschafft hat, die Konsequenzen von Untreue, die Konsequenzen von Wortbruch, die Konsequenzen von Ungehorsam zu verunklaren und zu verwässern, hat er Erfolg. Vers 6, Vers 5, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und hier ist vielleicht das Herz seiner Verführung. Denn er sagt, wenn ihr euch gegen das Wort Gottes stellt, gegen das, was Gott ausdrücklich gesagt hat, werdet ihr selbst sein wie Gott, das heißt, ihr werdet unabhängig sein von Gott und könnt dann selbst bestimmen, was gut und böse ist. Das klingt ziemlich postmodern, oder? Bestimme selbst, was gut und böse ist. Heutzutage denken wir, dass jeder Mensch selbst sein eigener Maßstab ist. Und deswegen haben so wenig Menschen Zugang zur Bibel. Das ist genau der Grund. Weil die Bibel, man kann die Bibel nicht ernsthaft lesen, ohne festzustellen, dass sie den Anspruch hat, der objektive, allgemeine und universale Maßstab für jeden zu sein. Und das verträgt sich einfach nicht mit unserem Stolz und unserer Selbstgerechtigkeit. Und als Satan es geschafft hat, diesen universalen Maßstab in Zweifel zu ziehen, hat es geschafft, drei Dinge im Herzen Evas entstehen zu lassen. Diese drei Dinge werden in 1. Johannes 2, Vers 16 genannt, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, der Stolz. Augenlust, Fleischeslust und Stolz sind die Früchte davon, wenn man sich von Gottes Wort entfernt. Dann regieren sie unkontrolliert. Und führen wozu? Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, Fleischeslust, und dass eine Lust für die Augen, Augenlust, und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, Stolz. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Das Interessante ist, dass das Wort Gottes uns zu Lichtträgern machen soll, zu Leuten, die das Wort Gottes in sich aufnehmen und dann weitergeben. Aber umgekehrt funktioniert es genauso. Das allererste, was die ungehorsame Eva tat, sie nahm ihren Ungehorsam und bekehrte jemand anderes zum Ungehorsam, nämlich Adam. Das Prinzip des Einflusses ist ein gewaltiges Prinzip. Aber zurück zu unserem Thema. Das Wort Gottes systematisch, Stück für Stück ausgehebelt, konnte nun keinen positiven Einfluss mehr auf Adam und Eva ausüben und konnte sie nicht mehr hindern, zu sündigen und sich von Gott zu trennen und in eine furchtbare Verzweiflung zu stürzen. Uns wird dann deutlich im Verlauf der Geschichte, dass all das, was sie hofften, dadurch zu bekommen, nicht eintritt. Menschen haben gedacht, indem sie die Bibel lächerlich machen, dass sie intelligenter werden, dass sie aufgeklärter werden, dass sie unabhängiger werden. Doch die Bibel steht bis heute. Bis heute hat sie niemand vernichten können. Sie wurde verbrannt, sie wurde vernichtet, sie wurde verboten, sie wurde angekettet, aber sie steht noch immer. Und noch immer tut sie ihr Werk. Und all die vielen Theorien, die im Laufe der Jahrhunderte gegen die Bibel vorgebracht worden sind, sind fast alle entkräftet worden. Und die jetzt zur Zeit hervorgebracht werden, werden auch wieder entkräftet werden. Satan versucht immer wieder versucht dieser Gegenspieler, das Wort Gottes auszuhebeln, weil er weiß, das Wort Gottes ist eine Mauer. Solange Adam und Eva dem Wort Gottes geglaubt haben, haben sie nicht gesündigt. Und er wusste, er konnte Adam und Eva nicht einfach zur Sünde zwingen und nicht einfach sie einladen, die Frucht zu essen, solange sie an das Wort Gottes geglaubt haben. Das Wort Gottes ist die Mauer, die uns schützen soll vor der Sünde. Und alles, was Satan tun kann, um uns von Gott zu trennen, ist nur, das Wort Gottes einzureißen. Eine der traurigsten Geschichten findet sich in 1. Könige 13. In dieser Geschichte wird beschrieben und erzählt, wie ein treuer Mann Gottes, ein Prophet, sein ewiges Leben verliert. Genau an dieser Frage. Nicht, weil er schlechte Dinge tut. Nicht, weil er ein besonders böser Mensch ist. Sondern weil er in dieser Frage, obwohl er ein Mann Gottes ist, nicht zur Bibel steht. 1. Könige 13. Die Situation war die gewesen, dass in Israel systematisch falscher Gottesdienst eingeführt wurde. Es wurden keine falschen Götter angebetet, es wurde nach wie vor der wahre Gott angebetet, aber mit neuen Methoden, die man aus Ägypten eingeschleust hatte. Sozusagen ägyptische Methoden mit biblischen Worten. Und diese neuen Gottesdienstformen erregten viel Aufsehen. Ohne ins Detail zu gehen, der Mann Gottes kommt aus Juda nach Israel und sagt dem König vor vielen, vielen Menschen die Wahrheit, indem er einfach sich auf das Wort Gottes beruft. Er sagt in Vers 1, aber siehe, ein Mann Gottes kam von Juda durch das Wort des Herrn nach Bethel, als Jerobeam eben bei dem Altar stand, um zu räuchern. Und er rief gegen den Altar durch das Wort des Herrn und sprach, Altar, Altar, so spricht der Herr. Und er bringt eine Botschaft des Wortes Gottes. Unbeeindruckt von allen äußeren Umständen. Dieser wunderbare Mann Gottes, nachdem er seine Botschaft ausgerichtet hat, nachdem man ihn versucht hat, zum Schweigen zu bringen, und selbst das scheitert, ändert der König seine Taktik und möchte sein Freund werden, lädt ihn ein. Und jetzt achten Sie auf das, was passiert. Der Mann Gottes lehnt die Einladung des Königs, mit ihm in den Palast zu kommen, ab. Und zwar sagt er Folgendes in Vers 7. Da sprach der König zu dem Mann Gottes, komm mit mir heim und erfrische dich, ich will dir auch ein Geschenk geben. Aber der Mann Gottes sprach zum König, wenn du mir auch dein halbes Haus geben würdest, so käme ich nicht mit dir, denn ich würde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Denn so wurde mir durch das Wort des Herrn geboten und gesagt, du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht wieder auf dem Weg zurückkehren, den du gegangen bist. Und er ging einen anderen Weg und kehrte nicht wieder auf dem gleichen Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Der Mann Gottes sagt, ich will dir nicht folgen, König, weil das Wort Gottes sagt, so und so und so und so und so, und ich möchte dem Wort Gottes folgen. Und der König hatte mit seiner Verfügung keine Chance. Hier haben wir einen Menschen, der sich völlig auf das Wort Gottes beruft, und für ihn ist das Wort Gottes eine Mauer vor der Sünde. Und solange er hinter dieser Mauer sein möchte, kann die Sünde ihm nichts anhaben. Aber dann passiert etwas. Ein anderer Prophet, jemand, der vorgibt, ein Prophet Gottes zu sein, hört von der Geschichte und sucht den Mann Gottes auf, kurz bevor er seine Heimat erreicht hat. Und sagt zu ihm in Vers 14, bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sprach, ich bin's. Da sprach er zu ihm, komm mit mir heim und iss etwas. Was hätte der Mann Gottes vermuten sollen? War das nicht genau die gleiche Verführung, mit der abgefallene König Jerobeam ihn versucht hatte? Ja, es war genau die gleiche Versuchung. Aber diesmal kam sie anders. Sie kam nicht durch einen offensichtlich abgefallenen König, der weltliche Formen in den Gottesdienst hineingebracht hatte. Die Versuchung kam von jemandem, der vorgab, selbst ein Prophet zu sein. Es war keine Versuchung von außen, es war eine Versuchung von innen. Und schauen Sie genau, was jetzt der Mann Gottes sagt. Er aber sprach, ich kann nicht umkehren und mit dir kommen. Ich will auch mit dir weder Brot essen noch Wasser trinken an diesem Ort. Es gibt einen kleinen Unterschied zu der Antwort gegenüber Jerobeam. Gegen Jerobeam sagt er, ich werde nicht, sozusagen ich will nicht. Hier sagt er, ich kann nicht. Es scheint so zu sein, dass er immer noch an das Wort Gottes glaubt, aber nicht mehr, weil er will, sondern weil er ja muss. Verstehen Sie den Unterschied? Es gibt einen Unterschied zwischen Gehorsam aus freiem Willen und gehorsam nur, weil man Angst hat vor der Strafe und insgesamt eigentlich etwas anderes tun möchte. Aber was noch viel wichtiger ist, er erkennt nicht, dass Satan wiederum etwas benutzt, sich versteckt hinter etwas, was so unscheinbar aussieht, so harmlos. Wäre Satan in persönlicher Gestalt der Eva erschienen, sie hätte bestimmt Angst bekommen. Sie hätte bestimmt Zweifel gehabt. Aber diese Schlange, die von Gott geschaffen ist, der Adam den Namen gegeben hat, mit der sie immer gespielt haben, die so harmlos war, da hatte sie keinen Zweifel gehabt. Da hatte sie gar nicht drüber nachgedacht, dass das der Feind sein könnte. Als der Mann Gottes mit einem abgefallenen König spricht, war er sich sicher, der wird nicht Gottes Wort sagen. Aber als ein Mensch vorgibt, selbst gläubig zu sein, selbst an das Wort Gottes zu glauben, vertraut er diesem Menschen mehr als dem Wort Gottes. Denn in Vers 17 heißt, Vers 18, aber jener sprach zu ihm, heißt es, ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat durch das Wort des Herrn zu mir geredet und gesagt, führe ihn zurück in dein Haus, damit er Brot esse und Wasser trinke. Er log es ihm aber vor. Und hier sind entscheidende, wichtige Prinzipien für unser persönliches Bibellesen. Das erste Prinzip ist, niemals dürfen wir uns mehr auf einen Menschen verlassen, als auf das, was wir selbst im Wort Gottes gelesen haben. Und hier, glauben Sie mir, liegt der Hase begraben. Hier ist der entscheidende Punkt, die Weggabelung, wo die meisten Bibelleser in die Irre gehen. Denn sie glauben, dass ein Mensch, der 5 Jahre Theologie studiert hat, Kraft seines Amtes ja wissen muss, was die Bibel sagt. Und wie oft passiert es, dass im Konflikt, wenn wir selbst etwas in der Bibel lesen und wir einen Experten fragen, wir oft glauben, dass der Experte dann mehr zu sagen hat, als das, was die Bibel direkt uns sagt. Der Mann Gottes macht den entscheidenden Fehler, dass er Menschen über das Wort Gottes stellt. Und er macht den entscheidenden Fehler, dass er einer Argumentation folgt, die ungefähr so geht. Ich habe die Bibel auch gelesen. Ich habe die Bibel auch studiert. Ich bin zu anderen Schlüssen gekommen. Willst du mir etwa den Heiligen Geist absprechen? Glaubst du etwa, dass Gott nicht zu mir gesprochen hat? Ich bin doch auch ein Prophet. Ein Engel ist mir erschienen. Ein Wunder. Und ich habe auch das Wort Gottes bekommen. Und der Mann Gottes glaubt diesem Propheten. Und er fängt an zu glauben, dass es möglich ist, dass Gott sich widerspricht. Er fängt an zu glauben, dass es möglich ist, dass Gott einmal A sagt und dann B sagt, wobei B sich total widerspricht mit A. Frei nach dem Motto, das galt für dich, das galt für damals, nun gilt genau das Gegenteil. Aber Gottes Wort ändert sich nicht. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass Gottes Wort für ewig besteht. Der Mann Gottes wird noch am gleichen Tag sterben, weil er das Wort Gottes geringer eingeschätzt hat als Menschen. Die Mauer, die ihn schützen sollte, fällt. Und er ist schutzlos ausgeliefert den Angriffen Satans. Er wird dann von einem Löwen zerrissen. Und die Bibel sagt uns, dass Satan umhergeht wie ein reißender Löwe, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Gibt es irgendjemanden, der in seinem ganzen Leben lang das Wort Gottes als Mauer aufrecht hat stehen lassen? Gibt es irgendjemanden, von dem wir lernen können, wie man das Wort Gottes als Schutzmauer gegen das Böse verwenden kann? Als Schutzmauer gegen Sünde? Ja, Matthäus 4 berichtet uns, dass es einen Menschen gab, der nicht einmal gesündigt hat, aus einem ganz bestimmten Grund. In Matthäus 4, Abvers 1 heißt es, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage, wir haben über diesen Text schon gesprochen, und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Hier ist ein wichtiges Prinzip. Als Jesus in einer Krise war, in einer schwierigen Situation, hat er genau das aus der Bibel zitiert, was ihm am meisten geholfen hat. Bibellesen macht dann Sinn, wenn wir das in der Bibel studieren, das Thema, womit wir Probleme haben. Wenn wir uns mit dem beschäftigen, was uns betrifft. Und dann einfach genau zu dem stehen, was die Bibel sagt. Weiter heißt es, Vers 5, darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und er stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich herab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Satan ist in der Lage, die Bibel zu zitieren. Satan kennt die Bibel besser als die meisten Menschen. Aber als Satan hier die Bibel zitiert, zitiert er außerhalb des Kontextes. Er reißt aus dem Kontext heraus, lässt etwas weg. Aber vor allem zitiert er es so, dass es den Anschein hat, dass es sich widersprechen kann mit etwas anderem. Und Jesus erkennt es. Er sagt, Vers 7, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und weil es steht, du sollst deinen Herrn nicht versuchen, ist deine Auslegung der Schrift, deine Auslegung der Bibel, so wie du die Bibel benutzt, falsch. Jesus hat daran geglaubt, dass die Bibel sich nicht widerspricht. Ansonsten macht diese Aussage keinen Sinn. Satan versucht mit der gleichen Taktik, mit dem er den Mann Gottes, mit dem er den Mann Gottes greifen konnte und zum Fall bringen konnte, mit der Taktik, ich bin ja auch ein Prophet, ich zitiere auch die Bibel, ich kenne mich auch aus der Bibel. Mit dieser Taktik wollte er Jesus zu Fall bringen. Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, weil Jesus gesagt hat, es steht geschrieben. Könnt ihr sehen, was eine unfassbare Bedeutung die Bibel hat, wenn es darum geht, Satan zu widerstehen, treu zu bleiben? Vers 8. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Jesus wird dreimal versucht und wenn sie genau studieren und genau lesen, werden sie feststellen, dass das genau die drei Prinzipien sind, an denen Eva gefallen ist. Jesus wird an der Fleischeslust versucht, nämlich zu essen, an dem Stolz, sich von dem Tempel hinabzustürzen und Gott herauszufordern und an der Augenlust. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt. Und in allen drei Prinzipien der Sünde widersteht Jesus durch ein einfaches, normales und für jeden wiederholbares, es steht geschrieben. Als Jesus angezweifelt wird, ob er wirklich der Sohn Gottes ist, sagt er nicht, ich bin der Sohn Gottes, denn Gott hat es mir gesagt. Er macht kein Wunder, um zu beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Er hat eine Strategie, die Sie und ich sehr einfach nachahmen können. Die sich eins zu eins übertragen lässt auf unser Leben, nämlich es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Das ist nicht so schwer. Das kann jeder. Jeder kann das Beispiel Jesu nachahmen. Wir haben bereits festgestellt, dass Jesus unser bester Lehrer ist. Wir wollen die Bibel so lesen und so gebrauchen, wie Jesus sie gebraucht hat. Und Jesus hat die Bibel gebraucht, um mit der Bibel der Sünde zu widerstehen. Es steht geschrieben. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus ein Leben ohne Sünde gelebt hat, makellos. Wissen Sie, was der Parallelbericht der Lukas sagt? In Lukas 4, Vers 13, da steht ein erstaunlicher Satz. Es heißt hier, und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Es steht hier, nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hat. Mit anderen Worten, der Teufel stand vor Jesus, hat ihn versucht mit der Fleischeslust. Und wo er gegenstieß, war nur das Wort Gottes. Dann hat er gesagt, okay, ich ändere meine Taktik. Ich versuche es mit dem Stolz. Und ich versuche es mit der Methode, die auch beim Mann Gottes funktioniert hat. Von innen statt von außen. Mit der Bibel statt gegen die Bibel. Aber er stößt wieder auf diese undurchdringliche Mauer des Wortes Gottes. Und dann sagt er, okay, eine Chance habe ich noch. Vielleicht schaffe ich es durch die Augenlust. Und er versucht es durch die Augenlust und wieder stößt er gegen das Wort Gottes. Und er realisiert, es gibt keine weitere Versuchung. Er realisiert, es gibt selbst für den genialen Erfinder von Versuchungen, Satan, gibt es keine Versuchung, die er mehr erfinden kann. Denn alle Versuchung prallt ab an dem Wort Gottes. Satan steht wie verzweifelt vor der Mauer und weiß nicht, was er tun soll. Satan ist besiegt, weil er keinen Weg findet durch die Mauer des Wortes Gottes. Warum? Durch ein einfaches, von uns allen nachahmbares, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und wenn Sie nur den geringsten Zweifel noch haben, ob das für uns auch funktioniert, als das Herzstück aller Prinzipien zum Bibellesen, das weitaus mehr ist, als einfach nur zu wissen, was die Bibel sagt, sondern mit der Bibel Satan in die Schranken weisen, mit der Bibel Erfolg haben im geistlichen Leben, Siege erringen über schlechte Gewohnheiten, Kraft bekommen, mit alten Traditionen zu brechen, mit Süchten zu brechen. Diese Kraft liegt in dem einfachen, es steht geschrieben. Jesus hat bewusst gesagt, es steht geschrieben, weil er wollte uns ein Beispiel geben. Johannes 13 sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Aber schauen Sie, Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel. Wie? Mit einem klaren, es steht geschrieben. Widersteht dem Teufel, und was ist die Folge? Was ist die Folge, wenn wir dem Teufel widerstehen durch einen, so steht geschrieben? Die Bibel sagt, so flieht er von euch. Können Sie sich vorstellen, dass Satan vor ihrem Leben steht und sagt, ich finde keinen Eingang. Ich finde keinen Eingang, um Verwirrung zu stiften. Ich finde keinen Eingang, um Leid zu verursachen, um die Person zur Sünde zu verführen. Ich finde keinen Eingang. Warum? Weil ich auf eine Mauer treffe, des es steht geschrieben. Die Bibel ist mehr als ein Buch. Die Bibel ist mehr als eine Sammlung von Glaubenspunkten. Die Bibel ist sogar mehr als das, was wir täglich zum Leben brauchen. Die Bibel ist eine Waffe, eine Mauer, die uns es ermöglicht, ein Leben zu führen, so wie Gott es möchte. Möchten Sie sich Gott unterwerfen, so wie Jesus sich Gott unterworfen hat, mit einem einfachen, es steht geschrieben, jede Versuchung abgewiesen hat. Die Bibel macht ganz deutlich, dass das jeder Mensch tun kann. Die Bibel ist das kraftvollste Buch, das es gibt. Die Bibel sagt in Jesaja 55, dass das Wort Gottes das ausführt, wozu es gesandt ist. Und es ist gesandt, damit wir nicht sündigen brauchen. Wollen Sie die Bibel beim Lesen so gebrauchen und so das Wort Gottes hören, dass die schlechten Gewohnheiten, die ihr Leben plagen, nicht mehr gegenwärtig sein müssen, weil sie sagen, es steht geschrieben. Ich habe erkannt, dass das und das meinem Leben schadet. Ich habe erkannt, dass ich so viel enger mit Gott zusammenleben kann. Ich habe erkannt, dass ich so viel mehr Freude haben kann, viel mehr Segen. Und ich bin nicht bereit, diesen Zustand wieder aufzugeben, denn es steht geschrieben. Das ist, was Gott sich wünscht. Und das ist, was wahres Bibellesen beinhaltet. Sind Sie bereit, auf alles notfalls zu verzichten, so wie Jesus auf alle Reiche der Welt verzichtet hat? Wenn es darum geht, einen Kompromiss zu machen mit der Bibel. Jesus war nicht bereit, auch nur den geringsten Kompromiss mit der Welt zu machen, wenn es darum ging, der Bibel zu glauben oder nicht. Machen Sie keinen Kompromiss. Widerstehen Sie dem Teufel und dem Satan und seien Sie Sieger. Seien Sie ein Sieger mit diesem Buch. Unterwerfen Sie sich Gott und Satan wird von Ihnen fliehen. Denn es steht geschrieben. Gott segne Sie. Amen.